Andreas hat uns ja zu Beginn des Gottesdienstes schon darauf hingewiesen und vielleicht hat der eine oder andere im Laufe des Gottesdienstes eben das auch schon gemerkt, der heutige Sonntag eben heißt Kantate singet. Und er fordert uns eben auf, Lieder zu singen und ja, das ist ja immer etwas sehr Gutes. Wobei ist das immer sehr gut. Wer hat gestern den European Song Contest geguckt? Komm, jetzt Bekennermut. Ein Ausschnitt. Na guck. Wie viel da sind wir geworden? 15. glaube ich nicht. Hatte heute Morgen nur kurz. Bitte? Entschuldigung, sag mal. Ich habe halt andere Erwartungen an unsere Musiker, du 15. Platz. Das stimmt ja. Also wir merken, gesungen und musiziert wird überall im Leben. Und was ja schwierig ist, ist jemand einen bestimmten Gefühlszustand zu befehlen. Also wenn ich jetzt dem Andreas sage, nur sei doch mal fröhlich oder so, dann, ja, dann ist das vielleicht ein gutes Ansinnen, aber ob das funktioniert, das weiß man nicht so richtig. Oder wenn ich dann jemand sage, sei doch nicht so traurig, naja, schwierig. Musik hat die besondere Eigenschaft, dass wenn ich mich drauf einlasse, ich erleben kann, wie sich mein Gemütszustand auch ändert. Wie auf einmal, obwohl es mir nicht so gut geht, ich kann singen und dann geht es mir irgendwie ein bisschen besser. Da muss man gucken, wie lange sowas anhält und so, aber Musik hat diese Kraft.
Weitersingen.
Bitte?
Weitersingen, wenn es nicht so weiterhilft.
Manchmal muss man dann auch raus in die Stadt, dann in die U-Bahn und so, aber viel Spaß. Nimm einen Hut mit, vielleicht lohnt sich das ja dann auch monetär. Ja, also Musik hat diese Kraft, auch wirklich im Bewusstsein etwas zu verändern. Und deswegen ist auch dieser Vers, den wir aus dem Psalm 98 am Anfang gehört haben, der über diesem Sonntag so steht, auch auf der einen Seite ja so eine Ermunterung, die uns auf einen bestimmten Weg bringen will. Singt dem Herrn ein neues Lied, so heißt es dort. Und ja, Musik ist ja wirklich, warum sind wir 15. geworden und nicht Erster oder Zweiter? Also wir hatten zwei Österreicher am Start und Österreich nur ein. Also vielleicht, ja, dann gibt es ja auch nochmal so eine Fachjury oder so. Ja, ich meine, auf der einen Seite kann man sagen, wir hätten den ersten Platz erringen müssen, weil das sind wir, aber es ist eben auch Geschmackssache. Musik ist einfach auch eine Geschmackssache. Es gibt Leute, denen gefällt das eine und die finden das andere ein bisschen komisch und die anderen sagen, naja, boah, nee, ist nicht so mein Ding, ich bin lieber für diese Richtung. Singt dem Herrn ein neues Lied, kann ja auch so verstanden werden, das wird ja auch oft über Kirche gesagt, ist so ein bisschen altbacken, ja, ihr mit euren Liedern so aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert, da muss doch mal etwas Modernes rein. Diese Aufforderung aus dem Psalm 98, singt dem Herrn ein neues Lied, hat aber nichts damit zu tun, dass man irgendwie modernere Texte dann nimmt und sie in ein aktuelles Gewand packt und somit ein neues Lied singt. Das ist nicht das, was sich dahinter verbirgt, sondern es geht im Psalmisten, im Psalm 98, um etwas anderes. Das Shir Chadash ist nicht einfach nur ein Lied, eben mit modernen Text, mit einer modernen Melodie und dann habe ich hier ein neues Lied, sondern dieses Lied ist das Lied vom Neuanfang. Also der Psalm 98 sagt uns eben nicht, naja, denkt mal drüber nach, die Leute im 21. Jahrhundert, die können mit eurer Musik aus dem 17., 18., 19. Jahrhundert nicht so viel anfangen, ändert das doch mal, sondern die Aufforderung ist eine andere. Singt dem Herrn ein Lied des Neuanfangs, so könnte man das vielleicht besser übersetzen, um hier nicht auf eine falsche Fährte zu kommen. Und die Begründung wird ja gleich mitgeliefert, denn er tut Wunder. Singt dem Herrn ein Lied des Neuanfangs, denn er tut Wunder. Das ist die Aufforderung hier in diesem Psalm und das begegnet uns hier. In der Midrasch, also Midrasch ist die Auslegung der Schrift und das Ausgelegte der Schrift, also etwas sehr, ich sag mal, situativ Aktives, auch immer etwas, was dann sehr zeitnah ist, also die Auslegung. Und dann das Ausgelegte, das ist eben das, was hinterher dann auch festgehalten wird in den Schriften, wo man dann darüber nachdenken kann. Wie haben Menschen denn früher über diese Texte nachgedacht? Der Midrasch unterscheidet eben in alte Lieder und neue Lieder. Das ist erstmal so eine wesentliche Unterscheidung. Und das alte Lied ist das Lied, was etwas besingt, was eben schon gewesen ist. Da geht es dann um die Rettungstaten Jahwes, als er Israel aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, als er Israel gerettet hat. Man singt viele Lieder und diese Lieder, diese alten Lieder, ja, die nehmen manchmal auch so ein bisschen die Schwierigkeiten auf, die Zweifel auf, das, was man an Fragen hat, mit auf. Aber sie erzählen am Ende eben von den Rettungstaten, von dem Heilshandeln Gottes, was hinter einem liegt. Und das neue Lied, das soll eben nicht in einem neuen Gewand das alte besingen, sondern das neue Lied soll im Endeffekt, man könnte auch sagen, die neue Welt Gottes besingen. Warum ist das wichtig? Am 1. November 1755 geschah etwas, was die ganze Welt damals auch so in nicht nur in Aufruhr eben versetzt hat, sondern wo es wirklich, ja, man könnte sagen, auch so, weiß ich, ob man sagen kann, Epochenwandel, aber so ein, heute würden wir sagen, zu einem Wandel im Mindset gekommen ist. Denn bis zu diesem 1. November 1755 hatte man eben eine bestimmte Vorstellung von dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Und man hat sich an das rettende Handeln, an die Wohltaten Gottes erinnert in den Liedern. Gott ist gut, wir singen laut, Gott ist gut. Das hat man bekannt. Natürlich wusste man und hat man das erlebt, dass bestimmte Dinge auch vorkamen, die einem nicht so gepasst hat und wo man dann in Frage in Frage gestellt hat, eben dies Gott ist gut, aber das war kein großes Thema. Am 1. November 1755 kam es aber zu diesem furchtbaren Erdbeben in Lissabon. Bis zu 100.000 Menschen starben. Und das hat nicht nur den Erdboden damals erschüttert, sondern das hat die ganze Welt erschüttert. Voltaire, Rousseau, Kant, also die das dann auch eben miterlebt haben, haben angefangen, sich über dieses Ereignis Gedanken zu machen, denn man konnte es nicht einordnen. Wie kann das sein, dass der Gott, der gut ist, der in der Vergangenheit immer wieder auch geholfen hat, wie der so etwas zulässt? Wie kann das sein? Also wir wissen nicht die genaue Zahl, also es schwankt so zwischen 50.000 bis 100.000 Leuten. Wie kann das sein, dass so ein Ereignis, wo ja am Ende auch keiner etwas für kann, dass so ein Ereignis so den Menschen aus der Bahn wirft, so das Leben des Menschen zerstört? Voltaire hat etwas dazu geschrieben. Was für ein Skandal, wenn die Erde sich auftut, um fromme Gläubige zu verschlingen, während Verbrecher verschont bleiben. Was für ein Skandal. Das Erdbeben von Lissabon wurde im Endeffekt so zum Samen der Religionskritik. Also vieles von dem, was an Religionskritik dann aufgekommen ist, hat seinen Grund auch in diesem Ereignis vom 1. November 1755. Denn die Herausforderung bestand nicht nur darin, dass so viele Menschen umgekommen sind, dass man das nicht verstehen konnte. Was man nicht verstehen konnte, der 1. November 1755 war Allerheiligen. Und viele der Menschen, der Bewohner von Lissabon, waren in der Kirche, als dieses Erdbeben bekam. Und sind in den Kirchen gestorben. Und da fragt man sich, Herr, was ist los? Wir versammeln uns zum Gottesdienst und dann das. Also Erdbeben mit dem, was dann danach auch folgte. Wie kann sowas sein? Und jetzt muss man nochmal die Topografie auch der Stadt vor Augen haben in der damaligen Zeit, dass es ein Vergnügungsviertel gab. Voltaire hat es ja so aufgenommen, dass eben die Verbrecher verschont wurden. Und dieses Vergnügungsviertel lag auf einem Hügel. Und die Leute, die sich da aufgehalten haben, die wurden zum Großteil verschont. Die Leute in den Kirchen sind alle umgekommen. Gott, was ist das mit dir? Und wenn man, ich weiß nicht, da habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt, weiß nicht, ob man was gefunden hätte, hätte man jetzt Lieder sich rausgesucht, die in der damaligen Zeit geschrieben wurden, vielleicht in Lissabon, die hätten ja dann eben genau das auch aufgenommen. Eben nicht, großer Gott, wir loben dich. Herr, du bist gut. Herr, deine Güte reicht so weit. Sondern die Lieder hätten einen anderen Text bekommen und einen anderen Sound. Was ist da los, Gott, in dieser Situation, wo die, die nicht in der Kirche waren, überleben und die, die in der Kirche waren, sterben? Ich hatte das vor ein paar Monaten hier im Kiezgarten beim Feueramt, hat mich jemand dann auch genau darauf angesprochen und hat gesagt, ja, guck mal, du, deine Leute sind alle umgekommen, weil die in die Kirche gegangen sind. Er hat jetzt nicht gesagt, seine Leute, aber ja, die damit nichts zu tun haben, denen ging es besser. Was ist da los? Was gibt es für eine Antwort darauf? Als am 7. Oktober 23 die Hamas dieses furchtbare Massaker verübt hat, an Israel und an den Israeliten, mehr als 1.000 gestorben, mehr als 5.000 verwundet, 251 Geiseln. Da kam genau diese Frage hoch. Ruben, wir haben uns am Donnerstag ja darüber unterhalten. Was ist das? Wir haben uns dann darüber unterhalten, wie das denn ist mit dem Leid, das wir erfahren in dieser Welt und was wir dafür eine Antwort drauf haben. Und da gibt es die unterschiedlichsten Antworten auch drauf. Herausforderungen für den Menschen. Es gibt so einen pädagogischen Ansatz, der Mensch soll daraus etwas lernen. Es gibt die, die sagen, es war eine Strafe Gottes für, ja, dass die Gottesdienste nicht schön gefeiert wurden oder was. Darauf eine Antwort zu finden, ist schier unmöglich. Und man sollte auch immer darauf achten, nicht zu schnelle Antworten zu geben. Habe mir gestern noch einen Vortrag über Theodizee-Frage dann auch angehört. Das ist ja die Frage nach dem Leid, warum Gott es zulässt. Und dort konnte man sich dann auch irgendwie melden und einmischen. Und es war manchmal schon nicht auszuhalten, was dort kam. Wenn man davon gesprochen hat, ja, es ist nur eine pädagogische Maßnahme Gottes, um zu gucken, ob dein Glaube wirklich tief und fest genug ist. Ich sagen, Gott, was bist du für ein Gott, der seine Menschen so prüft? Oder es ist eben die Strafe dafür, dass man diese Antworten, sind alles Antworten, die den Menschen in noch tiefere Verzweiflung führen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Naja, manchmal sollten wir vielleicht mehr Lieder singen, indem wir das zum Ausdruck bringen, dass wir uns über Gott wundern, wie er ist und was er tut oder was er nicht tut. Das ist die Herausforderung, vor der wir auch immer wieder stehen. Und dieser Sonntag ist eben nicht der Sonntag, der sagt so, holt mal eure guten Musiker, die sollen mal einen modernen Sound eben unter diesen modernen Text dann irgendwie packen. Singt dem Herrn ein neues Lied, damit auch die Menschen im 21. Jahrhundert so ein bisschen etwas von dem mitkriegen, was das ist mit dem Reich Gottes. Nein, der Psalmist wollte etwas anderes. Der Psalmist wollte, dass wir das Lied von der kommenden Erlösung singen. Denn er wusste sehr genau, dass diese Welt, in der wir leben, eine Welt ist, die uns oft mehr Fragen präsentiert als Antworten dann schenkt. Diese Welt ist eine Welt, die wir nicht verstehen und womit wir auch Gott nicht verstehen. Das, was an Unheil, an Ungerechtigkeit geschieht, Wer will es verstehen? Wer kann es verstehen? Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich im Glauben damit um? Und jetzt kann, ich sag mal, dieses Lied von der Erlösung, von der kommenden Erlösung, von der kommenden neuen Welt, kann ja auch so ein bisschen als Pflaster, als Vertröstung genommen werden. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldene Gasse ziehe ein, ja, damit kann ich mich irgendwie damit trösten, dass es in dieser Welt nicht so läuft. Und dann ist diese Aussage furchtbar, zynisch und gotteslästerlich. Denn der Psalm 98 singt dem Herrn ein neues Lied, will uns nicht darauf vertrösten, dass es irgendwann besser wird. Weil darum geht es nicht allein. Dieser Psalm, und er beschreibt das ja dann sehr ausdrücklich, dieser Psalm will uns daran erinnern, dass wir dieses Lied von der neuen Welt nicht aufhören zu singen und dann nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, ist so, lasst uns irgendwie versuchen, da durchzukommen. Dann ist es eine billige Vertröstung. Dieser Psalm will uns Trost geben, indem wir an diese neue Welt denken und uns davon inspirieren und kräftigen lassen, um im Hier und Jetzt schon die Welt zu verändern. Sonst ist es billige Vertröstung. Sonst ist es wirklich Gotteslästerung, wenn ich einfach den Menschen in seiner Not sage, okay, im Himmel soll es besser werden. Im Himmel wird es besser werden. Aber wenn daraus nicht die Kraft erwächst, im Hier und Jetzt auf der Erde schon die Verhältnisse zu ändern, dann ist das billige Vertröstung und kein Trost. Und der Psalmist nimmt uns hier mit auf den Weg, dieses Lied nicht verstummen zu lassen, damit wir im Hier und Jetzt Wege finden, um mit dem, was uns Not macht, was uns traurig macht, was uns niederdrückt, so umzugehen, dass wir versuchen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wer das nicht mit aus diesem Psalm dann herausnehmen kann. Wer das nicht mitnehmen kann aus diesem Lied, der macht aus diesem Psalm etwas, was Gott nicht gewollt hat. Denn in diesem Psalm besingt der Psalmist die kommende Welt, die geprägt davon ist, dass Gottes Gerechtigkeit und Frieden herrschen werden. Und er wird es zum Ziel bringen. Davon singt dieser Psalm. Und er ruft uns dann auch dazu auf, davon beseelt, im Hier und Jetzt die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Dieser Psalm ist so ein Lied von Gottes neuer Welt. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt verkündigen sein Heil. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen und Saitenspiel, mit Trompeten und Posaunen, jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird das Erdreich richten. Mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen.